Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Hot Pink, der Klatsch- und Glamour-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Pink zusammen mit Nils. Hallo Nils.
Hallo und mit Britt-Marie und wir sind beide ein Jahr älter.
Genau, richtig. Stimmt, wir hatten beide in der Zwischenzeit Geburtstag. Und ja, und fühlst du dich älter? Nein, oder?
Nein. Aber 47 klingt auf jeden Fall schon mehr in Richtung 50.
Ja, hör auf, ey. Ich bin ja auch schon näher an der 50 dran, auch wenn ich noch ein Tickchen jünger bin. Aber ich muss auch jedes Mal nachdenken, wie alt ich dann bin, wenn Leute mich fragen, wie alt bist du eigentlich?
Ja, ich auch.
Und ich muss dann überlegen, warte, wir haben 2025, also bin ich, also so viel dazu.
Ja.
Naja. Ja, also ad hoc älter, ich fühle mich sowieso sehr alt dieses Jahr, ganz generell. Also jetzt ad hoc älter fühle ich mich nicht, aber passt schon irgendwie. Seufzt, guckt auf ihren Schnappdaumen, fühlt den Stich im Rücken. Ach ja.
Ja, ich war ja gerade im Urlaub, ich fühle mich quasi gerade wie
sehr
neu geboren.
Sehr, sehr gut. Ja, Kai hat dich wacker vertreten. Und ja, und jetzt geht's weiter wie üblich. Also,
genau.
Ich möchte euch ein bisschen lokalpatriotisch den Frankfurter Tatort ans Herz legen. Normalerweise, also es ist so, Tatort ist ja echt so ein urdeutsches Ding. Die also ursprünglich mal Ostvariante des Tatorts quasi war, Polizeiruf 110, genau. Und jetzt läuft quasi beides parallel gleich wichtig in öffentlich-rechtlichen. Tatsächlich gucke ich Polizeiruf 110 wenig, aber Tatort tatsächlich auch nur ganz ausgewählte Teams. Und zu diesen ausgewählten Teams, ich gucke glaube ich nur 3 Teams oder so, und zu diesen ausgewählten Teams gehörte immer mal wieder Frankfurt. Frankfurt hatte eine ganze Zeit lang mal sehr festes Team und dann haben die aufgehört und dann hatten die mehrere Wechsel. Und bei diesen mehreren Wechseln, immer wenn da ein Team dabei war, das mir gefallen hat, wurde das abgesägt. In dem Moment, in dem ich gesagt habe, die gefallen mir richtig gut, kam irgendwie schon das nächste Team. Und jetzt haben sie wieder ein neues Team. Und der Tatort heißt Dunkelheit und basiert tatsächlich auf einem echten Fall auch aus der Realität. Und ist natürlich jetzt hier verarbeitet worden fürs Fernsehen. Aber im Grunde ist alles, was sie da halt, was man da sieht, es stimmt schon so. Und ich finde tatsächlich Tatorte, die auf echten Fällen beruhen, meistens sehr gut. Da, also das haben die schon öfter mal gemacht. Tatsächlich lustigerweise auch öfter die Frankfurter Tatorts. Also der eine Tatort mit dem einen Duo, das mir so gut gefallen hat, war auch ein echter Fall, wo ich noch so dachte damals, ach guck. Ja, und dieser Fall, der ist, also ich will nicht sagen, liegt mir besonders am Herzen, weil das so ist es nicht. Aber dieser Fall, an den erinnere ich mich tatsächlich noch sehr, sehr deutlich, weil nämlich, also da geht es darum, dass in der Garage nach dem Tod des Vaters die Tochter beim Ausrümpeln ein Fass findet und da sind Leichenteile drin. Und dann ist eben die Frage, was, wie, wer, warum, wieso, weshalb, so. Und ermittelt wird von der Cold Case Unit, das klingt so ein bisschen so ähnlich wie bei Department Q quasi. Und der Cold Case war auf jeden Fall hier in der Umgegend und da hat man von gehört. Das kannte man, das wusste man. Und deswegen hat mich das besonders irgendwie interessiert. Und ich mochte die Ermittler. Und ja, also ich möchte hiermit dann eine Empfehlung aussprechen. Guckt euch den Frankfurter Tatort an und bleibt dabei, dass dieses Ermittler-Duo dann bitte auch bleibt. Das ist... Jo.
Ich habe dir auf Blue Sky geschrieben, ob du Andrea Sawatzki mochtest.
Ja, das war diejenige, wo ich meinte, die hat sehr, sehr lange. Das war die wirklich jahrelang ja den Tatort Frankfurt gemacht hat. Ich mag,
Delling, ne? Wie hießen die? Delling
Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wer ihr Partner war.
Netzer Delling, glaube ich. Er war Netzer, sie war Delling.
Ich hab's nicht geguckt.
Nee, Netzer Delling sind die beiden.
Also es ist so, das mag eine sehr nette Frau sein. Ich bin ihr nie begegnet. Ich kann nichts sagen. Aber ich kann dir auf den Tod nicht ausstehen. Wenn ich die auch nur von weitem auf dem Bildschirm sehe, schalte ich aus oder um. Ich finde die einfach nur
so
schlimm.
Ich wusste, dass
irgend sowas war. Die erwischt mich so an der falschen Stelle mit allem. Wie sie spricht, wie sie aussieht, wie sie sich bewegt. Alles. Das ist so schlimm. Und mir tut es ja schon ein bisschen leid, weil wahrscheinlich ist das eine ganz liebe Frau. Aber es gibt manchmal so Leute, die einen auf dem TV-Schirm irgendwie so falsch erwischen. Und das ist bei mir der Fall. Und dann hat natürlich nicht geholfen, dass sie halt diejenige war, die wirklich ganz treu viele, viele Jahre halt den Frankfurter Tatort gemacht hat. Sodass ich halt viele, viele Jahre den Frankfurter Tatort auch nicht geguckt habe. Weil ich immer dachte, ich kann das nicht sehen. Und als sie dann angefangen haben, endlich in Anführungszeichen neue Pärchen zu finden, weil Sawatzki gesagt hat, sie hört auf, Da waren dann wirklich auch Pärchen dabei, wo ich dachte, cool, finde ich toll. Und dann sind die aber sofort
Kroll
wieder abge-
und Dings war doch auch
Liebe.
Frankfurt,
ich habe die
oder?
Geliebt. Und die sind ja sofort abgesägt worden.
Und
dann, also Kroll,
ja, weil sie nicht mehr wollte. Sie mochte ihre Rolle nicht, aber die fand ich so fantastisch.
Ich auch. Ich habe
das
sie
war
geliebt.
So ein tolles Paar.
Und ich bin auch bei dem Paar daran geblieben, das danach kam, weil Kroll hat dann nämlich eine andere Ermittlerin an die Seite gestellt bekommen. Die war auch gut. Also das hat auch gut funktioniert. Und die haben aber auch irgendwie nur so zwei Krimis oder so gehabt. Hm. Und dann kam ein Paar, wo ich am Anfang im ersten Krimi noch dachte, oh, die funktionieren super. Jetzt frage mich wieder nicht mehr, wie sie heißen. Das war diese Blonde. Und naja, das war auch so ein bisschen abgedrehtes Paar. Da war der erste Krimi noch super. Der zweite Krimi ging dann volle Kanne in so ein komisches Supernatural-Halloween-Ding rein.
Okay.
Also völlig abgedreht, wo ich gesagt habe, Leute, ich kann ja verstehen, dass man beim Tatort vielleicht ein bisschen experimentiert, aber das war so abgedreht, dass ich gesagt habe, das kann ich nicht gucken. Und dann gingen aber leider die Storys so weiter. Das heißt, das Team an sich war vielleicht gar nicht so schlecht, aber diese Geschichten waren so absurd, dass ich gesagt habe, nee, das kann ich nicht gucken. Also nicht ohne irgendwie, ja. Und daraufhin war dieses Paar dann auch für mich gestorben und jetzt haben wir ein neues. Also ja. Und was ich halt immer ganz schön finde, ist, Frankfurt hat einen sehr hohen Ausländeranteil oder Leute mit Migrantenhintergrund. Aber tatsächlich dafür, dass wir so viele unterschiedliche Nationalitäten an einer Stelle haben in dieser Stadt, ist es verhältnismäßig friedlich. Also natürlich gibt es, klar, hier gibt es auch Ärger und Banden und was nicht alles, wie in jeder Großstadt, ja. Aber im Verhältnis läuft es eigentlich alles relativ friedlich und harmonisch ab. Und ich finde halt ganz gut, dass jetzt zum Beispiel in diesem Tatort, da heißt Dunkelheit, ist noch in der ARD-Mediathek, da packe ich euch den Link in die Shownotes. Der Fall war gut, aber was ich an den Pärchen halt auch ganz gut finde, an den Mittelpärchen ist, dass die eben auch ein Migrant, wie sagt man, Migrant, man sagt doch nicht, wie sagt man denn nicht Migranten?
Migrantischen Hintergrund.
Sagt man das? So, doch, jetzt irgendwie.
Oder Migrationshintergrund.
Also, dass beide auf jeden Fall ursprünglich eben mal aus einem anderen Land kommen, beziehungsweise beide sind, glaube ich, woanders geboren, gell, aber sind halt in Deutschland aufgewachsen. Und das ist für Frankfurt sehr, sehr typisch. Und das fand ich gut, dass wir also nicht immer nur die, ich sag mal, alten weißen Männer vor die Nase gesetzt bekommen. Und ja, das hat mir ganz gut gefallen. Auch wenn natürlich der leidende Ermittler so ein Trope ist, der mir ein bisschen auf den Keks geht. Aber ja, sie haben es noch ganz gut verpackt.
Ich habe noch mal geguckt, das waren Charlotte Sänger und Fritz Delvo. Delvo Sänger war das Duo von Andrea Sawatzki.
Gut. Ja, ich meine, die hat das ja viele, viele Jahre gemacht. Die war ja sehr populär und erfolgreich auch.
Also,
viele haben sie geliebt.
Einer meiner, ich habe so um die 10er Jahre rum, habe ich sklavisch Tatort geguckt. Und ein Tatort, den ich bis heute nicht vergessen habe, war genau so ein Frankfurter, wo dieses Ermittlerteam einfach die ganze Zeit dem Täter hinterher stolperte, nichts auf die Reihe bekam und es eigentlich nur um die Auseinandersetzung des Täters mit so einem Typen ging, den er als Geisel genommen hat. Und der wurde dann auch noch gespielt von, ich weiß nicht mehr, so ein ganz berühmter Schweighöfer.
Also
Schweighöfer,
ich meine, wenn die
hat den
Story
Täter gespielt.
Ja, dann ist das schon
die
halbe
Miete. Ja, die war unfassbar. Genau. Und das war einfach so interessant, die als völlig machtlos darzustellen, diese ErmittlerInnen, die dann da so hinterher stolperten. Und das hat er manchmal gemacht, der Frankfurter Tatort. Deswegen mochte ich die ganz gern. Die waren immer so in sich versunken irgendwie, die beiden.
Was ich am Frankfurter Tatort eigentlich ganz gerne mochte, immer, ich habe das ja so mit halbem Ohr und Auge auch immer so ein bisschen mitbekommen, weil natürlich dann doch, wenn irgendwelche Spezialgeschichten passiert sind im Tatort, das dann doch irgendwie per Osmose in der Popkultur gelandet ist und ich das dann mehr oder minder doch mitbekommen habe im Büro oder an der Uni oder wo auch immer, weißt du, wenn Leute sich halt unterhalten haben. Und was ich am Frankfurter Tatort mochte, ist, dass ich das Gefühl hatte, dass der immer auch sich nicht davor gescheut hat, zu experimentieren und eben auch mal ein anderes Format zu bringen oder eine Story aus einem anderen Winkel zu erzählen und solche Dinge. Und das ging mal gut und es ging halt auch mal schief. Aber grundsätzlich finde ich das eigentlich ganz, ganz gut. Wenn ich das jetzt vergleiche zum Beispiel mit
München.
Naja, München ist ja nun wirklich sehr in sich ab, also stoisch in sich verhärtet. Wobei ich München ja eigentlich, also München finde ich, ich mag München eigentlich ganz gerne. Ich mag auch Köln ganz gerne und wobei Köln hat, glaube ich, haben die aufgehört? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber ich mag zum Beispiel total gern auch Stuttgart. Aber der kommt so selten in letzter Zeit. Also die sind irgendwie, habe ich das Gefühl, die machen weniger Fälle. Aber es ist wahrscheinlich nur gefühlt weniger. Nee, ich wollte sagen, wenn ich das mit Münster vergleiche, die haben ja, da ist ja im Grunde mittlerweile völlig egal, was die für eine Story erzählen, weil die Leute halt die Schauspieler so nett finden. Und das finde ich dann auch irgendwie ein bisschen schwierig.
Ja.
So, also Dunkelheit, Frankfurter Tatort, aktuell in der Mediathek. Und außerdem hat heute die dritte Staffel von The Diplomat, die diplomatische Beziehungen, begonnen auf Netflix. Die möchte ich euch auch sehr ans Herz legen. Wenn ihr das noch nicht mitbekommen habt, das ist wie gesagt Staffel 3. Das heißt, ihr könnt 1 und 2 und 3 dann gleich alle hintereinander wegbingen. Und es geht um die Geschichte von Katie Weiler, die US-Diplomatin in Großbritannien ist, und um all die Konflikte und so weiter, die da auf sie zuströmen als Botschafterin und die sie irgendwie mehr oder minder lösen muss. Und es ist super spannend. Ich meine, realistisch ist, glaube ich, was anderes, aber es ist super spannend und die Figuren sind ganz, ganz toll und es macht halt richtig, richtig Spaß. Und das kann ich euch, und es ist sehr, sehr bingeable. Also wirklich, wenn ihr da Bock habt, empfehle ich euch das sehr. So, das war meine Seite.
Ich arbeite mich gerade durch die Halloween-Folgen von den Simpsons, weil mir nämlich eingefallen ist, dass Oktober ist.
Also Folgen, du meinst TV?
Ja.
Ja.
Also die haben ja in jeder Staffel eine Folge.
Specials, ja, ja.
Specials, das Treehouse of Horror Special, wo drei kurze Horrorgeschichten erzählt werden oder nacherzählt werden im Simpson-Universum. Und ich bin jetzt schon bei Staffel 19 angekommen. Ich habe heute gesehen, es gibt 36 Folgen, weil es 36 Staffeln gibt.
Weil die unfassbar. Schon so lange, genau, weil die ja schon so lange einfach on
und
air sind.
Sie,
ja, ja.
Genau, und es gibt sie alle auf Disney Plus und das ist sehr, sehr unterhaltsam, die einfach mal so hintereinander zu gucken.
Das glaube ich. Ich habe tatsächlich vor Jahren aufgehört, Simpsons zu schauen. Aber,
ich auch.
Genau, und deswegen, ich kenne von diesen Halloween-Folgen vielleicht so 4 oder 5, aber das war es dann auch. Deswegen.
Genau.
Ja, lustig. Sehr gut. Dann schauen wir mal. Also, am gleichen Tag, an dem wir aufgenommen haben, unsere letzte Folge, ist der Jan Keaton gestorben. Deswegen ist das jetzt schon wieder so lange her, weil es ist ja schon fast jetzt, also schon wieder eine ganze Woche her. Aber wir müssen sie natürlich auf jeden Fall erwähnen. Eine der großen Hollywood-Schauspielerinnen ist also jetzt mit 79 Jahren verstorben und auch eine der Schauspielerinnen, die ich immer sehr, sehr gerne gesehen habe. Das war so eine von den Schauspielerinnen, da habe ich auch meistens gar nicht mehr geschaut, worum der Film geht. Wenn der Jan Keaton mitgespielt hat, war mir eigentlich klar, es muss gut sein. Also meistens zumindest. Und da habe ich dann schon eingeschaltet. Man kennt sie aus ganz vielen Dingen. Woher kennst du sie?
Ich weiß nicht genau, ob ich sie mal... Vater der Braut. Ich glaube, da habe ich sie
gesehen.
Oh mein
Gott, ja genau. In dem Remake, stimmt, da ist sie zurück so ein bisschen ins komödiantische Fach zusammen mit Steve Martin, genau. Sie hatte ihren großen Durchbruch 77 in der romantischen Komödie Annie Hall. Das war auch so eine Rolle, die ihr Zeit ihres Lebens nachhing, weil diese Persona, die sie da gespielt hat, so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen...
auf sie zugeschrieben
ironisch,
war, oder?
Ja, es hatte auch einige von ihren Charaktereigenschaften, aber das war halt auch ihr Durchbruch. Man kannte sie eben in dieser Rolle und jetzt hat sie auch noch, also sie hat viel von sich in diese Rolle reingelegt und lustigerweise auch der Kleidungsstil, die Annie Hall dann quasi für sich in diesem Film etabliert hatte, nämlich tatsächlich so diese Herrenoutfits mit Hemden und Hüten und sowas, war was sie dann Zeit ihres Lebens quasi beibehalten hat. Und dann auch später ja im Alter, in Anführungszeichen, ich sag mal ab 60 plus aufwärts, wieder super populär gemacht hat mit wirklich ihrem ganz eigenen Stil. Genau, also mit Annie Hall hatte sie ihren großen Durchbruch. Dann hat sie ganz, ganz viele andere Dinge natürlich auch gemacht. Something's Gotta Give, Marvin's Room, The Godfather, Father of the Bride, Baby Boom. Oh mein Gott, den habe ich letztens gesehen. Rein zufällig bin ich drüber gestolpert. Den habe ich seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Und da war auch einfach nur schön, wo sie plötzlich als alleinerziehende Mutter quasi landet. Der ist wahrscheinlich, glaube ich, auch nicht mehr politisch korrekt heute, aber er war trotzdem gut. Book Club. Da gab es auch, glaube ich, jetzt ein Sequel, Book Club und Book Club 2, den habe ich letztes Jahr erst gesehen, fand ich auch sehr gut. Poms war super lustig, wo sie so eine Cheerleader gespielt hat, so eine alte Cheerleader-Truppe. Und 24 dann noch Summer Camp als letzter Film, wo auch Kathy Bates und Phil Woodward mitgespielt haben. In Godfather hat sie tatsächlich mitgespielt, aber in Godfather 2 eben auch. Und ich glaube, in 2 wäre ihre Rolle ein bisschen größer, wenn ich mich richtig entsinne. Mhm. Aber daher kannte man sie und das war auch ein sehr großer Erfolg für sie. Und danach hat sie mit Woody Allen zusammengearbeitet, mit dem sie auch zusammen gewesen ist, einige Zeit. Und die haben zusammen gemacht.
Ah, jetzt sehe ich, wo ich sie mal gesehen habe, auf jeden Fall.
Ja, also sie hat mit
Club der Teufelin.
Genau, das ist auch, habe ich den nicht genannt? Okay, Club der Teufelin, genau, ist auch eine von den großen Rollen, wo Bette Midler, Goldie Hawn und sie den Club der Teufelin, also der geschiedenen Frauen quasi gespielt haben. Ist auch ein toller Film, mag ich auch sehr gerne. Ist einfach gute Laune. Genau, also mit Woody Allen war sie zusammen und hat auch zusammen gespielt. Und die beiden haben sich aber quasi in Freundschaft getrennt, bevor er dann was mit seiner Adoptivtochter angefangen hat. Und Shade wäre ich.
Nein, nein.
Dann hatte sie, genau, lass mich gucken. Wir haben dann noch ganz viele andere Dinge. Genau, sie hat dann noch, ach, sie hat alles Mögliche gemacht. Tatsächlich ist sie immer sehr bewusst über die Grenzen von seriös zu Comedy und wieder zurückgegangen. Also sie hat wirklich hochseriöse, bergmanneske Dramen gemacht und hat es dann aber trotzdem geschafft, zurückzukommen zu super komödiantischen, leichten Komödien und dann wieder zurück zu was ganz, ganz Ernstem. Also das ist auch nicht so gewöhnlich in Hollywood und vor allen Dingen auch nicht für Frauen. Also das da echt Hut ab. Was ich auch nicht wusste, sie hat im Hintergrund sehr viel produziert und auch tatsächlich Regie geführt und vor allen Dingen bei Serien. Das war jetzt nicht dabei, was extrem super erfolgreich gewesen ist, aber was solide gelaufen ist. Und das wusste ich auch nicht. Da dachte ich, ach guck, das war mir gar nicht irgendwie bewusst, dass sie da im Hintergrund auch so Fäden gezogen hat. Genau, in Radio Days von Woody Allen hat sie mitgespielt, 87. In Baby Boom, Marvin's Room war herzzerreißend mit DiCaprio und Meryl Streep zusammen. Eine Dramödie, kann man vielleicht sagen. Und genau, sie hat dann zum Beispiel als Regisseurin gearbeitet für Twin Peaks auch und hat dann aber auch so ein paar Feature-Filme gemacht. Und sie hatte tatsächlich auch was mal mit Al Pacino. Also mit Al Pacino hat sie in The Godfather ja gespielt und die beiden hatten auch was. Das war übrigens auch so ein bisschen, will man es eine Schwäche nennen, ich weiß es nicht, aber sie hat sich immer sehr häufig in ihre in ihre Partner in den Filmen verliebt und hatte dann, aber dann hatte sie meistens relativ lange Beziehungen mit denen, also solange es eben auch von der anderen Seite gewünscht war. Und es waren also oft, man kennt es ja von Schauspieler und Schauspielerinnen, dass es immer so kurze Flings sind, die dann irgendwie sofort wieder aus sind, wenn der Film vorbei ist. Aber das hat dann nach den Filmen meistens echt noch ein bisschen gehalten. Und bei Al Pacino war es so gewesen, dass sie eigentlich wirklich ihn heiraten wollte und gedacht hat, das ist wirklich der Mann fürs Leben. Und dann hat er aber tatsächlich sich getrennt. Und da meinte sie, da war sie wirklich am Boden zerstört. Also da hat sie echt auch nicht mal an die Liebe geglaubt und war total herzensgebrochen. Also sie hätte gedacht, das wäre der Mann fürs Leben und dann, ja, war alles leider nicht. Und sie hat ihr Leben lang quasi auch nach der Liebe gesucht, aber hat nie einen Partner gefunden, mit dem sie wirklich lange in einer glücklichen Beziehung gewesen wäre. Und hat sich dann entschieden, eben Kinder zu adoptieren und ja, mehr oder minder dann allein die Kinder zu großzuziehen. Und das sind alles so Rollen, die sind wirklich ungewöhnlich. Also du hast eine Frau, die sich etabliert hat im Schauspielgenre, die mehr oder minder mühelos Grenzen zwischen E und U hin und her kreuzt, die selber produziert und auch Regie führt und sich da irgendwie was aufgebaut hat, auch in Hollywood im Hintergrund, die auch ein, ich sag jetzt mal, für damalige Verhältnisse doch ungewöhnliches Familienleben hat, indem sie sagt, okay, ich möchte Kinder, ich habe keinen Partner, dann kriege ich sie trotzdem und ziehe sie alleine auf. Und das sind alles so Dinge, die sind schon ungewöhnlich. Und sie war immer auch engagiert in verschiedenen Dingen, verschiedene Charity-Projekte. Sie hat sich sehr begeistert für alte Häuser und auch Dinge, die unter Denkmalschutz standen und hat da eben viel, viel gemacht in der Gegend, wo sie eben war. Und bei so einer Society, bei so einem Verband auch mitgewirkt und was nicht alles. Und hat sich auch für die Natur, also für Umweltschutz sehr eingesetzt. Ja, und wie gesagt, ich habe sie sehr, sehr gerne gesehen. Also ich in so gut wie allem, was ich sie gesehen habe, fand ich sie immer ganz toll. Und dann hat sie nochmal, das erinnere ich mich damals noch dran, dann hat sie Something's Got a Gift gemacht mit Jack Nicholls. Und Jack Nicholls hat sich total in sie verknallt in dem Film. Und ich habe damals noch gedacht, das ist vielleicht so eine Gossip-Ente, weißt du? Aber es stellte sich dann raus, nee, war echt. Also die waren dann wohl auch ganz kurz nach dem Film nochmal zusammen. Und ich dachte so, okay, wow. Aber das war tatsächlich nur so ein Kurzarrangement.
Wäre ja lustig, wenn sie ihn dann abserviert hat.
Ich weiß nicht, wie es gewesen ist, aber ich glaube, er war verliebter als sie. Aber der Zauber war dann so ein bisschen verflogen, ja. Also man kann wirklich mal in ihre Filmografie reingehen und da sind so viele Dinge, die man schauen kann, die ich jetzt auch gar nicht genannt habe. Ja, und jetzt, wie gesagt, mit 79 dann ja leider verstorben und echt traurig. Ja, fand ich traurig. Ja, ja dann haben wir D'Angelo. Ja, sagt ihr dir noch was? Wir sind ja selber Jahrgang.
Ja, D'Angelo sagte mir tatsächlich nicht so viel.
Ein Musiker, der mit 51 Jahren gestorben ist.
Genau, ein Soul-Musiker. Ich habe heute mal bei Spotify ein bisschen reingehört. Es ist auch wirklich astreiner Soul.
Ja, R&B erstmal und dann eben später Soul, genau.
Und ich kannte aber, glaube ich, die Stücke nicht wirklich.
Kanntest du auch nicht Untitled?
Ja, das kam mir bekannt
vor.
Das
war vielleicht der eine Song, den alle, die so alt sind wie wir, kannten.
Aber auch ne, also es war jetzt auch kein so durchschlagender Hit, glaube ich.
Doch, das war der größte Hit, den er hatte.
Ja, aber selbst der größte Hit, den er hatte, naja, weiß nicht.
Doch, du hast es wahrscheinlich nicht mitbekommen. Der war auf jeder Bravo, der war auf jedem Bravo-Mix.
Ja, dann kann der Hit ja nicht so groß gewesen sein, wenn ich es nicht mitbekommen habe,
und
während
jeder
ich auf meinen Raves rumgehüpft bin.
Ja gut, das war halt völlig andere Musik als die, die du gehört hast. War halt so ein Kuschelhit.
Ja,
aber mit Untitled How Does It Feel, also ist wirklich, hat der Millionen verkauft. Und das selbst ich kannte das. Und das will was heißen, weil ich habe das Genre eigentlich nicht gehört. Also D'Angelo ist ein US-Sänger, wie gesagt, Soul-Musiker, R&B Soul, kommt ursprünglich auch aus der Black Church, also wo man ja auch schon als kleines Kind hat, mit 3 Jahren Klavier gelernt, hat dann auch immer in der Kirche gesungen und so, was ja eben auch oft Soul-Musik und Blues-Soul und so ist. Und ist quasi in diesem Genre auch aufgewachsen und ja, war immer so ein bisschen so eine
Elusive? Ist das nicht flüchtig?
Ja, also immer so eine schwer zu fassende Persönlichkeit. Er hat große Hits gehabt, hat aber in seiner ganzen Karriere insgesamt nur 3 Alben gemacht und hat den Rest wirklich komplett zurückgezogen, in seinem Häuschen da gelebt. Und ja, also das war schon ganz spannend. Da wusste man auch nie mehr so richtig, also da ranken sich auch viele Mythen und so um die Persona. Er gilt sozusagen als eine der Größen im Soul und ganz viele Musiker haben sich von ihm beeinflussen lassen. Auch wirklich Red Hot Chili Peppers und auch Rapper, also wirklich alle irgendwie. Er hat 1995 sein Debütalbum Brown Sugar gemacht, das wirklich gleich mehrere Grammys auch bekommen hat, das ein Riesenhit war. Dann hat er 2000 das Album Voodoo rausgebracht, auf dem eben dieses Untitled How Does It Feel war. Das war genau, weil ich gesagt habe, wir sind gleicher Jahrgang, da war ich in meinen 20ern und da, also das habe ich dann damals auch mitbekommen. Und 2014 dann hat er sein letztes Album gemacht, Black Messiah, wo auch die Leute ja ganz lang drauf gewartet haben, weil der letzte, also 10 Jahre quasi. Und dazwischen hat er sich auch immer wieder zurückgezogen, hat auch mit Drogen- und Alkoholsucht gekämpft und so weiter. Aber grundsätzlich, ja. Und jetzt ist er leider verstorben an Krebs. Also er hat im Privaten dann eben den Krebs gebettelt und leider verloren, bekämpft. Ja, das war das. Dann haben wir Drew Struzan. Drew Struzan, kein Schauspieler, aber doch ein Celebrity in seinen ganz eigenen Ränken, weil Drew Struzan hat, glaube ich, so ungefähr jedes Kinoplakat gemalt von jedem großen Hit, das wir irgendwie kennen. Nenn mir einen großen Franchise-Hit und ich sag dir, und wahrscheinlich Drew Struzan hat's gezeichnet. Star Wars, Blade Runner, Enterprise, Back to the Future.
Indiana Jones,
genau. Also und ganz viele andere. Also man kann noch und nöcher könnte man nennen. Und aber auch, also das sind natürlich jetzt Franchises, aber auch einzelne Filme und was nicht alles. Coming to America, die Goonies, der Muppet-Film, Dark Tower von Stephen King. Was haben wir noch? How to Train Your Dragon. Und ganz, ganz viele andere. Es gibt auch eine Dokumentation, da wollte ich mal gucken, ob ich die vielleicht irgendwo finde. Drew, The Man Behind the Poster von 2013. Das würde mich mal interessieren, so ein bisschen. Und ja, er hat halt angefangen tatsächlich als Kunststudent und hat als Kunststudent schon immer so kleinere Auftragsarbeiten gemacht und hat angefangen, dann Albumcover zu malen für Künstler, für bekannte Musiker, für zwischen 150 und $250 pro Cover. Und dann irgendwann hat er einen Auftrag bekommen von jemandem, der eben ein Poster brauchte. Und dadurch ist er da so reingerutscht und dann hat er eben Glück gehabt und natürlich auch Talent und hat dann eben wirklich die großen Auftragsarbeiten bekommen von diesen wirklich großen Filmen, große Hollywood-Filme, große Franchises und da war es teilweise auch so, dass er oft er hat dann in Öl quasi die Figuren gemalt, zum Beispiel bei den Star Wars Plakaten war es so, er hat in Öl die Figuren gemalt, aber wenn das jetzt ein Plakat war, wo zum Beispiel auch so Sci-Fi-Technik und Schiffe und sowas drauf war, dann hat dann ein Kollege, der halt so mit so Skizzen und Zeichnungen und sowas besser konnte, der hat immer die technischen Sachen gemacht und er hat immer die Figuren mit Öl gemacht. Das heißt, da haben die sich auch geteilt und so. Also das fand ich wirklich sehr, sehr faszinierend. Und George Lucas und Steven Spielberg und so, die haben ihn halt immer rangeholt, wenn sie denn konnten. Und er ist zwar schon seit 2008 in Rente, er hat auch zum Beispiel gemacht, apropos, also Muppet und hier The Crystal Skull auch und so, also Kingdom of the Crystal Skull war ja auch Indiana Jones, der 4. Teil. Und der ist dann auch nochmal aus der Rente rausgekommen. Ich glaube sogar um den letzten, bin mir nicht ganz sicher, ich glaube um den letzten Indiana Jones Film nochmal zu machen. Irgendwie so, also fand ich auch sehr süß. Naja, und wie gesagt, also wenn man sich so ein bisschen anschaut, was der alles gemacht hat, Also jedes Plakat, das der irgendwie gemacht hat, ist auch wirklich ikonisch. Also wenn ich da diese, wenn ich nur an die Star Wars Plakate denke oder an die Star Trek Plakate, also das ist wirklich, das kennt man. Das sind Dinge, die hat man gesehen. Und der hatte auch, finde ich, so ein bisschen so einen ganz spezifischen Stil, den man ganz gut erkennen kann. Ich packe euch einen Thread aus, ich glaube Blue Sky hatte ich den verlinkt, mal mit rein, da sind so ein paar von den Plakaten, die er gemalt hat, mit drinnen, natürlich nicht alle, aber ein Teil. Und ja, und ansonsten, falls ich die Dokumentation noch irgendwo auftreibe, dann packe ich sie auch als Link mit rein. Und 78 war er jetzt, als er verstorben ist. Und dann haben wir noch Jack White, der mit 85 Jahren gestorben ist. Sehr tragisch, weil es wahrscheinlich ein Suizid war. Und der ist eben tot aufgefunden worden in seiner Wohnung. Und Jack White war ein deutscher Musikproduzent, der Millionen wirklich verkauft hat an Hits und auch produziert hat. Mit zu seinen größten Hits gehörte Self-Control von Laura Branigan, also aus den 80ern, und hat aber auch zum Beispiel produziert für Paul Anka oder David Hasselhoff oder auch Roland Kaiser und auch so einiges, was den, also der hat so ein bisschen Schlager und Pop auch gemacht und ich glaube, Schöne Maid, glaube ich, ist auch von ihm produziert worden, glaube ich. Also auch ein riesen Schlager-Hit quasi und auch wenn wir da jetzt vielleicht ein bisschen drüber schmunzeln, aber das hat auch Millionen verkauft, ja. Und aber Jack White hat an und für sich also auch sehr viele bekannte deutsche Acts, aber auch US-Acts, wie gesagt, produziert. Ja, und das ist natürlich jetzt alles sehr tragisch. Also man weiß natürlich nie, was da in so einem Kopf vorgeht. Man kann den Leuten ja nur bis vor die Stirn gucken. Aber Fakt ist, dass er halt jetzt nach, ich glaube, 15 Jahren Ehe auch gerade seine Frau sich von ihm getrennt hat. Also er 85, sie 40. Und die ja auch gemeinsam Kinder haben. Also er hinterlässt insgesamt 7 Kinder jetzt. Und er hatte aber natürlich auch Kinder mit seiner aktuellen, der dann bald Ex-Frau oder jetzt halt auch Witwe. Ja, das scheint ihm doch wohl auch insgesamt zugesetzt zu haben. Also es hat die Situation insgesamt nicht besser gemacht. Man kann jetzt, glaube ich, nicht sagen, das ist der Grund, weil das wäre falsch. Aber ja, es war so insgesamt, glaube ich, eine sehr schwierige Phase, die er da gerade durchgemacht hat.
Ja, und insgesamt auch ein hartes Jahr wohl.
Stimmt, der ist 24 gestürzt und das ist immer das, was ich sage, wenn du in Ohnmacht fällst, dass du auch einfach durch den Fall dir wirklich schwere Verletzungen zufügen kannst, denn so war es bei ihm gewesen. Er ist halt in Ohnmacht gefallen und ist dann im Büro umgekippt und mit dem Hinterkopf wohl gegen den Schreibtisch geknallt und lag dann eben bewusstlos auf dem Boden und ist ins Koma gefallen. Eben durch diese Kopfverletzung. Seine Frau hat ihn gerettet, weil sie ihn halt gefunden hat. Und dann war er eben einige Monate im Koma im Krankenhaus und hat sich dann wieder zurückgekämpft und hat dann wohl wenige Monate, nachdem er dann wieder in Anführungszeichen fit war, einen Schlaganfall bekommen. Und da obendrauf jetzt noch hat sich eben seine Frau von ihm getrennt. Also ist alles, ja,
bisschen viel vielleicht.
Ja, naja, also man könnte vermuten, dass das auch Gründe sind, weshalb am Ende er vielleicht lebensmüde war, ich weiß es nicht. Ist halt traurig, sowas.
Wir haben seinen richtigen Namen noch nicht gesagt.
Ach so,
ne?
Ja.
Er hat mich sehr aus den Socken gehauen. Er heißt nämlich bürgerlich Horst Nussbaum.
Ja, genau.
Und ich finde, Jack White deutet schon so ein bisschen darauf hin, dass es kein Schlagerproduzent war, sondern mehr so deutscher Pop. Ich musste
ja,
sehr so an
die
Sandra
Ecke
denken oder
so.
Achso,
ja, ich hätte jetzt auch gedacht, so mehr so in die Ecke, na, wie heißt
Modern
es denn?
Modern Talking.
Ja, Modern Talking, genau.
Frank
so.
Farian.
Ja,
genau,
ja, genau, richtig,
so.
Genau. Aber das ist genauso die Ecke, in der er sich bewegt hat auch.
Genau.
Wobei Paul Anka ist ja natürlich dann wieder auch ein Weltstar, also ein amerikanischer American Songbook und so, aber ja. Okay, dann haben wir unsere kranken Häschen oder verunfallten Leute und in diesem Fall hatte Alec Baldwin einen Unfall, also der ja eigentlich Schauspieler, dessen Frau tritt gerade bei Dancing with the Stars an, ist aber gerade rausgeflogen diese letzte Woche. Naja, und auf jeden Fall, sein Bruder hat ihn besucht, Stephen Baldwin, und die beiden waren zu seinem Auto. Stephen Baldwin war, glaube ich, auf dem Rücksitz irgendwie. Alec ist gefahren und hat die Kontrolle über das Auto verloren und ist gegen einen Baum gefahren. Und es geht Gott sei Dank allen gut, aber das Auto ist halt Schrott. Also wenn man das sieht, das hat so eine eingedrückte Motorhaube vorne. Das sieht auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so schlimm aus, aber das ist so eingedrückt, dass es schon ganz schön Fahrt gehabt haben muss, das Auto. Und er sagt halt, es wäre passiert, weil ihn halt ein großer, ja, so eine Art Müllwagen halt, so ein Mülltruck überholt hat. Der hätte ihn wohl geschnitten und daraufhin hätte er halt ausweichen müssen und hätte dann die Kontrolle verloren. Plus, auf dem Bild kann man auch sehen, dass die Straße wohl auch nass war. Also es war wohl auch so ein Herbsttag, so ein typischer. Kann also auch sein, dass vielleicht die Straße an sich glitschig war. Aber ich habe mir das Video angeguckt, soweit man das halt sehen kann, weil natürlich haben wir jetzt nicht die genauen Aufnahmen irgendwie so, aber für mich sah das nicht so aus, als hätte der Truck ihn geschnitten. Naja, nichtsdestotrotz ist er am Ende am Baum gelandet und ich glaube, man kann einfach nur sagen, Glück im Unglück, dass halt echt keinem was passiert ist, weder ihm noch seinem Bruder noch dem Truckfahrer. das Auto ist halt Schrott. Aber ich meine, das sind Geldangelegenheiten, ja.
Mhm.
Und die Polizei, die dann gekommen ist, aber auch die Leute, die da, ich glaube, war das ein Festival oder sowas? Irgendwas war da um die Ecke gewesen und die haben sich dann auch mitgekümmert und da wollte er sich nochmal bedanken. Ich weiß nicht, hast du dir das Video angeschaut, wo das Auto...
Ja, also man sieht natürlich nicht, warum. Das ist ja aus der Sicht des Trucks gefilmt. Man sieht nicht, wo das Auto jetzt herkommt. Aber rechts überholen ist ja zumindest bei uns verboten. Ich weiß nicht, wie das in den USA ist. Ich glaube, das ist
ja
nicht verboten.
Doch, ich glaube schon.
Ja? Okay.
Ich weiß es nicht.
Ich bin nur einmal mitgefahren und habe da nicht so drauf geachtet.
Vielleicht gibt es auch einfach keine Regeln.
Auf irgendwie so einem siebenspurigen Highway. Das ist irgendwie auch völlig egal, wer wo
ja,
überholt.
Ja, okay. Ja, ich finde es immer so lustig, wenn man dann so auf YouTube irgendwie so bei diesen ganzen Expat-Videos landen. Also ich gucke das eine oder andere manchmal, wenn sich irgendwelche Mütter dann erschöpfen und sagen, oh mein Gott, mein Kind ist jetzt hier in der deutschen Schule und das ist so viel anders als das. Meistens sind sie positiv begeistert, aber es sind dann doch so ein paar Kulturschocks. Mein liebster Kulturschock ist immer, dass wir in Deutschland für die Kinder 1000 verschiedene Paar Schuhe brauchen, weil sie brauchen ein paar Schuhe für Innenklassenraum, sie brauchen ein paar Hausschuhe, sie brauchen ein paar Schuhe für die Turnhalle, dann brauchen sie ein paar Schuhe irgendwie für Regen und also dann meinen sie, wir haben allein schon 5 Paar Schuhe nur für die Schule, weißt du, so irgendwie. Ich muss immer lachen, ich so, ja, das ist halt. Und sie meinte, und Schuhe ist ja auch das Problem, weil die wachsen auch so schnell aus, also man muss dann auch einfach, so viele Schuhe kann ich halt kaufen, weißt du, so. Und dann haben sie just genau eine Klasse gehabt, weil da sind ja Schulen doch ein bisschen individuell. Sie meinte, dass die Klasse ihre, also diese eine, die ich gesehen habe, meinte, die Klasse ihrer Tochter, die tragen keine Schuhe im Klassenraum, das heißt, die ziehen ihre Schuhe am Eingang zur Klasse aus. Das habe ich noch nie gehört. Das war bei uns nicht so. Also wir haben zu Hause die Schuhe ausgezogen, aber doch nicht im Klassenraum.
Ja, nee, das kenne ich auch nicht.
Naja, also auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, ich bin dann in so einem YouTube-Loch gelandet, wo mir dann alle möglichen Expat-Videos angezeigt wurden. Unter anderem auch die, wo die Leute dann auf die Autobahn sind und sich total, also darüber gefreut haben, dass sie so schnell fahren dürfen. Und oh mein Gott, hier gibt es Regeln. Auch so diese totale Verwunderung, dass es so Regeln gibt wie... Rechts fährt man grundsätzlich immer und wenn man überholt, überholt man immer links und man soll doch bitte nicht die mittlere Spur blockieren und die linke sowieso nicht. Und der so, oh mein Gott, das ergibt so viel Sinn, ich wünschte, das wäre bei uns so. Und ich noch so, what the fuck, wie fahrt ihr denn dann? Ja, völlig ohne Regeln. Ich so, okay, was ist so halt. Und vielleicht ist das deswegen, vielleicht ist rechts überholen doch erlaubt, ich weiß es nicht. Vielleicht weiß es ja einer von unseren Zuhörern besser. Ja.
Das kann sein, ja.
Also das war auf jeden Fall auch so wow, also das war mal auch ein richtiger Unfall und wie gesagt, toi, 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 es geht allen gut. Dann haben wir, ja, also das war auch so ein Ding, wo ich dachte so, okay, wow, Schlagzeile, Nicki Minaj hat nach Jahren festgestellt, dass Leute ihre American Express Kreditkarte benutzen und darüber auch hohe Summen abbuchen und Dinge bezahlen und sie wusste nichts davon. Da habe ich mir nur gedacht, das sind wirkliche Millionärsprobleme. Weil, what the fuck? Also, weißt du, da bucht einer irgendwie, keine Ahnung, alle 2 Monate $8,000 ab und du kriegst es nicht mit? Also, wirklich, ey.
Portokasse.
Aber hallo, ey. Also, Nicki Minaj ist eine Rapperin.
Und kriegt ihr das mit, ist lustig, weil eigentlich hat ihr das ja Cardi B gesagt.
Genau, also, führ uns da nochmal durch. Wie genau und warum Cardi B und what?
Also warum? Weil die beiden sowieso gerne Beef haben. Und
ach,
dann
die haben
hat irgendwie
Dauerbeef, genau.
Genau, die beiden sind so Frenemies, habe ich den Eindruck.
Auf Twitter, genau. Auf Instagram, genau.
Und Cardi B hat irgendwie gerade ein Album rausgebracht und dann hat Nicki Minaj über das Album gelästert und dann hat Cardi wieder zurückgehauen und dann hat Cardi Nicki Minaj halt auf den Kopf zugesagt, dass ihr Mann sie unter Drogen setzen würde, um dann mit der Kreditkarte einkaufen zu gehen.
Ja, auch nicht nur ein Mann, sondern dass auch munter quasi alle möglichen Leute mit ihrer Kreditkarte einkaufen gehen würden. Und so nach dem Motto, sie hat, also I've got the tea, girl. So nach dem Motto, du lässt dich ja nur von vorne bis hinten verarschen. Und ich weiß Bescheid. Oder wie mein Onkel Schosch immer gesagt hat, ich weiß es. Also ist gut. Und ja, also.
Ja, und daraufhin wow. Hat dann irgendwie Nicki Minaj scheinbar das gecheckt.
Ja, aber als man das als erstes gelesen hat, hat man ja noch gedacht, ja, Cardi B, der erzählt hier irgendwelchen Scheiß, um Nicki Minaj irgendwie zu provozieren. Aber Nicki Minaj hat dann tatsächlich kontrolliert. Ja, und was hat sie festgestellt?
dass tatsächlich Abbuchungen stattfinden von Leuten, die sie nicht kennt und in ungeahnter Höhe und dass die sogar schon wieder ihre neue Kreditkartennummer benutzen, obwohl sie die gar nicht kennt und dass sie die jetzt alle zur Anzeige gebracht hat. Und
sie hat jetzt auch 3 Überweisungen tatsächlich irgendwie in die Öffentlichkeit also gescannt und reingestellt, wo sie meinte, hier ist irgendwie eine Transaktion über $8,000, wo irgendwie niemand was weiß. Und hier ist irgendwie noch eine Transaktion über das und jenes, also allein schon 3 Abbuchungen in den letzten 2 Monaten, die sie überhaupt nicht zuordnen kann. Und ich meine, jetzt sind $8,000, sind nicht 300 Euro, weißt du? Also das ist schon, das geht ja in die 3-stelligen, vielleicht sogar auch teilweise 4-stelligen Höhen. Und dann denke ich mir halt nur so, okay, wow. Ja, es ist also alles sehr, sehr shady und komisch und... Und irgendwie, also die 3 Leute, die da irgendwie abgebucht haben, die hat sie jetzt will sie anzeigen und es gibt wohl noch eine 4. Person, von der man bisher aber noch nicht weiß, wer es ist, die ebenfalls wohl schon seit Jahren von ihr steht. Das ist wohl schon seit Jahren ein Ding, das da läuft. Und ja, Und sie meinte, ich zeig die jetzt alle an, die kommen alle ins Gefängnis. Ja, okay, werden wir sehen. Aber ich sag mal so, also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der einen Seite denke ich mir, okay, offensichtlich hast du zu viel Kohle, wenn du das nicht merkst. Auf der anderen, also, oder sie gibt selber so viel aus, dass sie da überhaupt keinen Überblick hat, nehme ich mal an. Oder, also ich finde ja diese, also, was hältst du denn von der Behauptung, dass ihr Mann sie quasi unter Drogen setzt? Ich meine, ich glaube schon, dass sie auch Drogen nimmt, so ist es nicht. Und dass er die dann aber ausnutzt, dass er sie also nur für ihre Kohle quasi ausnutzt und dann die Kreditkarte abgreift. Ich würde mich sogar nicht wundern, wenn die Leute, die da noch mit drauf sind, Sachen abgebucht haben, wenn das irgendwelche Kumpel von ihm wären. So nach dem Motto, ja, wenn du Kohle brauchst, hier hast du die Nummer, kannst du machen, sieht meine Frau eh nicht, weißt du, so irgendwie.
Das ist schon eine krasse Anschuldigung oder weiß ich nicht, das ist ja keine Anschuldigung an sie selber, an Nicki Minaj, das ist ja mehr so.
Nee, so, ja, an ihren Geschmack halt und
ja,
an ihr Urteilsvermögen. Genau, nach dem Motto, du bist genau. So doof, du fällst auf deinen Ehemann rein. Und der Ehemann, der ist ja aber auch schon, der ist auch kein unbeschriebenes Blatt. Also der hat ja auch schon, deswegen, wegen...
Vergewaltigung, glaube ich?
Ja, Vergewaltigung ist er sogar verurteilt worden, glaube ich sogar, oder?
Genau.
Und aber auch wegen Übergriffigkeit, also auch Gewalttätigkeit, weil nämlich 2019 gab es doch da irgendwie eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen einem Security Guard auf einem Konzert und eben ihrem Ehemann Kenneth Petty. Der deutsche Security Guard Thomas Weidenmüller hat daraufhin geklagt und ihm sind dann 503.000 Euro von Minaj und Petty eben zugesprochen worden und die haben das bis heute nicht bezahlt. Daraufhin hat Weidenmüller mehrfach angefordert, dass er bitte das Geld bekommt und nachdem das jetzt immer noch nicht passiert ist, sind die beiden wohl jetzt aufgefordert worden, ihr Haus zu verkaufen, weil das Geld aus dem Hausverkauf diese Schulden dann auch deckt. Da bleiben dann auch noch Millionen übrig, hat er alles zusammen vorgerechnet und so weiter. Aber dass es überhaupt so weit kommen konnte, zeigt ja auch, dass sie also wo entweder wirklich überhaupt gar keine Kontrolle und keine Übersicht darüber hat, was mit ihrem Geld passiert, oder sie wollte ihm halt nichts bezahlen. Aber dann musste halt diese Konsequenz auch, dann ist das halt die Konsequenz. Also es ist alles super weird. Also aber diese zwei Fälle.
Das ist eine komische Story alles, ja.
Diese zwei Fälle, finde ich, zeigen einfach deutlich, dass sie einfach einen guten Buchhalter braucht. Ich meine,
auf jeden Fall.
Das Problem ist, man kann sich ja vielleicht auf, das Problem ist auch dann auch, man muss ja auch jemanden finden, auf den man sich verlassen kann. Aber ich habe halt das Gefühl, dass sie selber wahrscheinlich wahnsinnig viel Geld ausgibt für Klamotten und für alle möglichen solche Luxusartikel. Und dass sie selber so wenig Überblick darüber hat, was sie ausgibt, weil sie selbst so viel ausgibt, dass dann Leute sich einfach da drunter schmuggeln. Weißt du? Ihr Mann und vielleicht auch irgendwelche Kumpels oder ihr Mann, der dann die Nummer irgendwie weitergibt und meint, meine Frau gibt irgendwie, keine Ahnung, jede Woche 3 Millionen aus, da wird die 8.000 Dollar auch nicht sehen, so nach dem Motto. Also das und so, also so habe ich das ein bisschen das Gefühl. Und dazu kommt dann wahrscheinlich on top noch, dass sie auch noch Drogen nimmt. Also dass du dir sowieso ein bisschen vielleicht neben sich steht oder so. So schätze ich das ein.
Ja.
Und auf dem Papier ist sie 150 Millionen wert, aber sie benimmt sich halt nicht, als hätte sie 150 Millionen. Deswegen weiß ich auch gar nicht, wie viel sie von dem Geld, das sie eigentlich theoretisch also auf dem Papier hat, wie viel sie davon vielleicht schon durchgebrannt hat, weil einfach ihr Lebensstil so verschwenderisch ist. Das ist so meine, jetzt von außen, meine Annahme, aber ja. Aber das war auch geil. Überleg mal, streitest dich mit irgendwie jemandem, den du schon seit Jahren hast, der sagt, Girl, guck lieber mal auf deine Kreditkartenabrechnung, du wirst hier verarscht ohne Ende. Sie guckt drauf, in der Annahme, dass sie auch einfach nur verarscht wird, ja. So nach dem Motto, ich glaube ja nicht, weil ich hasse sie, aber ich guck lieber trotzdem mal. Und dann stimmt es auch noch. Also das ist wirklich, also ja. Jetzt müsste sie, also eigentlich müsste sie sich bei Cardi B bedanken, aber dann gut. Ich habe das nur gelesen und dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ey, ich sehe einfach gar nicht, was auf meiner Kreditkarte drauf ist. Ja, das war eine sehr kuriose Geschichte über Nicki Minajs Geldprobleme. Dann haben wir eine Trennung. Tom Cruise und Ana de Armas haben sich getrennt oder sollen sich getrennt haben. In dem Fall Tom Cruise tatsächlich von ihr. Beide sind aber immer noch aktuell in dem gleichen Film zusammen, also arbeiten da zusammen. Und es scheint auch kein Problem zu sein. Ich finde es so insofern ganz lustig, weil sie waren nie offiziell zusammen. Also wir haben sie zusammen gesehen, sie waren dann auch auf ihrem Anwesen und haben da irgendwie Urlaub gemacht und so weiter. Aber jetzt wirklich so Turtelfotos, so nach dem Motto, wir küssen uns oder so, haben wir nie gesehen. Und wir haben ja auch kurz zwischendurch gedacht, ob es vielleicht so eine Art, ja, also Situation ist nach dem Motto, ich tue mal so, als sei ich die Freundin von, weil er mir Kohle bezahlt oder so, weißt du. Aber naja, egal wie es gewesen ist, sie sind jetzt auch wohl wieder auseinander. Also ich denke, das ist eine von diesen Beziehungen, die weder bestätigt noch nicht, also jetzt die Trennung bestätigt wird, weil es ist ja nie bestätigt worden, dass sie zusammen sind sozusagen, ja.
Ja.
Aber das sagt die Gerüchteküche und ganz ehrlich, dieses Paar interessiert mich nicht die Bohne.
Nehme ich auch nicht. Ich glaube, sie ist ihm einfach zu alt.
Wahrscheinlich, ey. Ach Gott, ja. Ich glaube, dass Tom Cruise mal wieder in der Öffentlichkeit mit der Frau erscheinen wollte, weil es sonst zu...
wieder die Gerüchte gibt.
Ja, ich glaube nicht, dass er schwul ist oder so, das nicht. Aber ich glaube, der denkt, zu seinem Image gehört irgendwie dazu, so der coole Checker zu sein. Und da gehören auch Frauengeschichten dazu oder so. Und dann muss er halt alle, ich weiß nicht, Jahre, Nobeljahre mal auftauchen mit einer Frau. Und am besten dann noch ein richtig geil aussehendes Supermodel. Weißt du, so und dann auch wieder gut. Ich meine, es waren jetzt 3 Monate, hallo? Es hat ja funktioniert mit der Schlagzeile.
Ja, gut möglich.
Apropos Schlagzeile. Justin Trudeau und Katy Perry, die ja auch kurz wild miteinander geflirtet haben, sind tatsächlich ein Paar. Oh mein fucking Gott, das ist bestätigt worden. Wir haben alle gedacht, das ist eine Verarsche. Wir haben alle gedacht, ja, na klar. Und erst hieß es noch so, ja, Rebound das war ja direkt nach Orlando Bloom. Da war sie ja auf Tour und da hatte sie auch Konzerte in Kanada. Und da hat man sie gesehen, da hat man ihn bei ihrem Konzert gesehen und dann später sind sie zusammen essen gegangen. Aber man hat sie nicht in irgendwelchen kompromittierenden Situationen gesehen. Sie haben nicht Händchen gehalten, sie haben sich nicht geknuscht oder so. Sie haben sich halt kurz umarmt, als sie sich dann getrennt haben. Also, was man halt auch mit Freunden macht und gut war. Und dann hieß es, ja, er soll geflirtet haben. Und ich meine, sie ist ja gerade getrennt, das war ja ein schöner Rebound. Dann hat man nichts mehr gehört, fast einen Monat lang. Sodass man dann gedacht hat, ja, also alles Bullshit, war vielleicht nur irgendwie so eine Presseente. Und jetzt nach einem Monat sind Fotos aufgetaucht, da waren sie gemeinsam auf einem Yachturlaub in Badeklamotten und haben sich umarmt und geküsst. Man sieht deutlich, dass es Paparazzi-Fotos sind, weil sie von ganz, ganz, ganz weit weg fotografiert wurden. Und wenn man da ranzoomt an das Paar, dann, ich sag mal so,
bleibt Pixel, nicht so viel über.
Pixel hoch 10, das könntest auch du und ich sein, ja. Aber Katie hat es dann bestätigt, dass sie das ist. Und er, ja, also ich meine, wow, oh mein Gott, was sagst du dazu? Ich fasse es nicht.
Das lässt meine letzte Achtung, die ich für Justin Trudeau gerade noch hatte, vollkommen evaporieren. Das ist das, was das mit mir macht. Also ich habe schon länger gemutmaßt, dass er vor allem sich selber toll findet und bei dem, was er so macht, glaube ich, ganz zufrieden ist mit dieser absoluten Anhimmelung, die mit der ihm ja begegnet wurde in seiner Zeit als Ministerpräsident. Und natürlich kann er jetzt nach seiner Zeit als Ministerpräsident auch gerne machen, was er möchte. Aber Katy Perry.
Na, die Leute sind ja immer so, oh mein Gott, Justin Trudeau, das sieht so gut aus. Ich weiß es nicht, also
Ja, also für einen Politiker finde ich den schon.
Ja, für einen Politiker, ja.
Halt so super jugendlich und sehr.
Ja, naja.
Und so smiley und so
das
energetisch.
Das Problem ist, warum hat Katy Perry so einen schlechten Ruf? Ich meine, ja, wir sind uns einig, sie ist nicht der smarteste Löffel im Besteckschrank, aber sonst.
Die hellsten Lichter auf dem Torte.
Genau. Aber, also ich weiß nicht, also, und ich fand sie jetzt, ich habe sie ja gesehen als Judge in American Idol. Und da war sie zwar ein bisschen nervig, weil sie halt so ein bisschen so, aber sie war jetzt nicht, also sie war jetzt eigentlich nett. Ja, ich weiß nicht, warum sie da irgendwie so verachtet wird. Aber manchmal
also
sagt sie auch, also sie hat schon ein paar
Dinge
gemacht. Muss immer noch
über diese Girl Power Astro-Tour mit diesen ganzen Reichen.
Das stimmt, aber auch, wo sie auch halt kein gutes Bild gemacht hat, ist ja, sie hat ja diese Klage jetzt gegen das ältere Pärchen, das sie doch angeblich über den Tisch gezogen hat mit diesem Haus und Grundstück. Mhm. Da sieht sie auch nicht gut aus. Also, na gut. Also ich bin einfach nur davon überrascht, dass sich dieses super krasse Gerücht, wo wirklich alle gedacht haben, das kann ja wohl nicht wahr sein, das muss eine Ente sein, jetzt als wahr herausgestellt hat. Ich fasse es nicht. Aber ganz ehrlich, also wenn ich Katy Perry wäre, Rebound, schöner Sex, paar heiße Tage, bisschen Urlaub, bisschen essen gehen.
Fame.
Ja, und er kann mal auf ein, zwei Konzerten auftauchen, dann ist auch wieder gut. Also ich glaube, er kriegt mehr Fame durch sie als umgekehrt, ehrlich gesagt. Weil politisch gesehen ist er jetzt auch nicht mehr so gefragt. Aber naja, nichtsdestotrotz, und er hat sich ja auch gerade von seiner Frau getrennt und so, das ist also, ja. Das ist, glaube ich, für beide ein ganz netter Rebound und dann ist auch gut. Aber das war so der Hammer. Ich so, was? Nein! Dann haben wir eine Enthüllungsautobiografie, die geschrieben wurde von Kevin Federline, dem Ex-Mann von Britney Spears.
Ja.
Bei ihm haben ja auch die zwei Söhne, die die beiden gemeinsam haben, gelebt. Mittlerweile sind die beiden Söhne auch über 18 beide, also 20 und ich glaube 20 19. und 9, ach 19.
Genau.
Das war, glaube ich, die längste Beziehung, die sie hatte, oder? Also die längste Beziehung, die längste Ehe, wie auch immer. Auf jeden Fall muss ich sagen, Kevin Federline ist schon auch jemand, der ist auch nicht ganz sauber. Also der sucht auch den Fame.
Der ist auch schon ein bisschen sketchy, so ein bisschen schwierig.
Ja, und der sucht auch den Fame. Du merkst schon, dass der auch irgendwie berühmt sein will und so, aber es nicht so richtig hinkriegt und so. Ist immer wieder mal probiert und so weiter. Und aber ich muss auch sagen, auf der anderen Seite hast du aber jemanden, der trotzdem gesagt hat, ich übernehme die volle Verantwortung für die Kinder. Ich sehe zu, dass die einen geregelten Tagesablauf haben, dass die gut aufwachsen und so. Also das hat er ja alles übernommen, auch gemacht und getan und sich da auch wirklich engagiert. Ihm ist es auch wichtig. Und ich meine, das sagt ja auch viel aus, weißt du? Also der kann nicht ganz schlecht sein. Also es ist halt, du hast halt beides. Und das finde ich halt so schwierig. Und diese Autobiografie, die jetzt rauskommt, ist auch wieder sowas, wo ich mir gesagt habe, muss das denn sein, dass er da jetzt aus seiner Story mit Britney Spears halt einfach 20 Jahre später noch irgendwie versucht, damit Kohle zu machen, weil diese Autobiografie kauft man ja nicht, weil man über sein Leben mehr wissen möchte. Also Hand aufs Herz, ja. Sondern.
Nee, das tut man nicht.
Eben, und ich meine, das heißt ja, er nimmt eigentlich quasi, wie sagt man, er nutzt ja dann quasi auch jetzt wieder sie aus, ja.
Ja.
Und ich finde alleine schon, dass man das weiß, zeigt ihn im schlechten Licht. Und natürlich hat er dann auch einige Dinge in dieser Autobiografie geschrieben. Das sind genau diese Art von, oh mein Gott, Skandalen, trächtigen News, die wir halt hören wollen. Also zum einen hat er eben erzählt, dass seine Kinder, also das Problem ist, er hat gesagt, er hat vieles selbst nicht mitbekommen, sondern sehr vieles eben aus zweiter Hand von seinen Söhnen erzählt bekommen, die dann da gewesen sind bei der Mutter. Und unter anderem eben auch, denn man weiß ja, dass dann die Söhne und Britney, die haben ja auch immer wieder lange Jahre keinen Kontakt gehabt und jetzt sich langsam wieder angenähert, aber haben sich jetzt wieder ein bisschen abgenabelt und so weiter. Also die haben eine sehr schwierige Beziehung. Und damals ist es wohl zu dem Bruch gekommen, dass die Teenager-Jungs damals gesagt haben, sie möchten mit Whitney keinen Kontakt mehr haben, weil sie halt immer wieder so Szenen gehabt haben, die ihnen unheimlich waren, unter anderem der, dass sie wohl mal nachts aufgewacht sind, da stand halt Britney Spears in der Tür und hat halt sie beim Schlafen beobachtet, was jetzt noch nicht so komisch wäre, weil das machen Eltern ja, glaube ich, dauernd, aber sie hatte halt ein Messer in der Hand.
Ja.
Das ist halt schon irgendwie super gruselig und dann meinten sie irgendwie so, ja Mama oder so, und dann meinte sie so, ach ihr seid wach, und hat sich umgedreht und ist wieder gegangen. So, what? Oder dann hat er irgendwie geschrieben, dass einen Tag vor der Hochzeit hat dann irgendwie Britney wohl noch Justin Timberlake angerufen und meinte, sie möchte einmal alles Wichtige abschließen, bevor sie dann ein neues Kapitel in ihrem Leben eröffnet. Und er hat sich da auch so ein bisschen komisch beigefühlt, weil das macht man nicht einen Tag vor der Hochzeit mit einem anderen Mann. Und er meinte auch, er glaubt nicht, dass sie zu dem Zeitpunkt noch in ihn verliebt war, aber sie war auf jeden Fall noch nicht über diese Trennung hinweg. Dann hat er irgendwie behauptet, sie hätte mit einer Frau geknutscht. Was hat er noch alles behauptet? Also das sind wirklich so richtige Gossip-Dinger, weißt du, so richtige Rosenkrieg-Schleimschlacht-Geschichten.
Naja, und auch generell, dass er sie für nicht so ganz zurechnungsfähig hält. Und ich finde es auch irgendwie, er kleidet das in so einen Sorge-Gedanken, ne, und sagt dann irgendwie, ach, ich mache mir einfach solche Sorgen, dass es ihr nicht gut geht und dass sie sich nicht um sich kümmert und dass es ihr mental einfach nicht so gut geht. Aber das sagt er quasi, um diese Biografie zu verkaufen. Das ist schon ziemlich fies, einfach.
Ja, und er sagt halt aber auch, also ich bin halt so ein bisschen hinterhergerissen, weil das Problem ist, so wie er das sieht, so sehe ich das ja ehrlich gesagt auch.
Ja, ja, wir sehen das
also
auch so.
Also er sagt halt, die driftet halt einfach ab und wir warten einfach alle nur noch darauf, dass dieser Zug gegen die Wand knallt. Also wir gucken die ganze Zeit dabei zu, wie das halt immer schlimmer wird und das wird auf jeden Fall ein böses Ende nehmen. Und aber dass er dann das eben, und ich, das Problem ist, ich glaube, es können halt beide Dinge wahr sein. Du kannst dich tatsächlich um deinen ehemaligen Partner sorgen, weil du einfach siehst, es geht in die falsche Richtung, aber du kannst auch einfach ein mediengeiles Arschloch sein. Also ich glaube, es geht halt einfach beides, ja. Und ich habe dann auch ein kurzes Interview gesehen, das ging so 5 Minuten, das schmeiße ich euch mal in die Links mit rein, wo er mit E.T., mit Entertainment Tonight gesprochen hat, wo am Anfang tatsächlich gleich der Interviewer ihm gesagt hat, und das fand ich eigentlich toll, dass er das gleich auch zur Sprache gebracht hat, dass er gemeint hat, ja, also der Hauptteil der Bevölkerung, die von außen auf die ganze Geschichte drauf guckt, sieht dich eigentlich nur als jemanden, der versucht, aus seiner ehemaligen Beziehung mit Britney Spears Geld zu schlagen und vor allen Dingen das auch jetzt, wo der Unterhalt für die Kinder eingestellt wurde, weil die sind jetzt beide halt über 18. Nach dem Motto, er muss jetzt irgendwo Geld herkriegen, so. Und dann hat er gesagt, er kann durchaus verstehen, dass das diesen Eindruck haben könnte. Und er möchte nicht lügen, er möchte natürlich schon mit diesem Buch auch Geld verdienen und er möchte auch, dass viele Bücher verkauft werden und eben Geld reinkommt. Aber er hat es nicht geschrieben, um sie auszunutzen, sondern er wollte allgemein einfach über bestimmte Aspekte reden und auch Aspekte, die ja auch sein Leben seien. Okay. Naja, also er hat es zugegeben. Was bleibt hier noch anderes übrig? Und Britney Spears hat jetzt sich mehrfach geäußert und hat unter anderem auch einen Instagram-Account, auf dem Instagram-Account geschrieben, "The constant gaslighting from ex-husband is extremely hurtful and exhausting. I have always pleaded and screamed to have a life with my boys. Relationships with teenage boys is complex. I have felt demoralized by the situation and have always asked and almost begged them to be a part of my life. Sadly, they have always witnessed the lack of respect shown by own father for me." Ich hasse, dass das, weißt du, was mich wahnsinnig macht, dass sie die Pronomen einfach vergisst oder nicht dazu schreibt. Naja, auf jeden Fall, sie meinte, sie hat das halt als Gaslighting bezeichnet.
Gaslighting.
Genau. Mhm. Da gibt es auch keinen deutschen Begriff für, vielleicht manipulieren oder so. Und sie meinte, das ist halt, also die Manipulation und Falschbehauptungen ihres Ex-Mannes tun sehr weh und sind aber auch sehr erschöpfend. Und sie wollte immer ein Leben mit ihren Jungs haben, aber Beziehungen zu Teenage-Jungs sind halt komplex und schwierig. Sie meinte auch, sie sind jetzt erwachsen, sie sind beide über 18. Und ich habe jetzt in den letzten 5 Jahren habe ich mit dem einen Sohn überhaupt irgendwie kaum Kontakt gehabt. Der andere war irgendwie, insgesamt waren sie nur 4-mal da oder so. Also sie hat wenig Kontakt mit ihren Kindern. Und sie meinte aber auch, sie sind jetzt erwachsen und müssen halt selber zurechtkommen. Und ich weiß nicht. Also es klingt alles ein bisschen seltsam, aber dieser erste Satz mit die konstante Manipulation durch meinen Ex-Mann tut halt einfach weh und macht mich müde. Und das finde ich halt schon sehr aussagekräftig, ja, wie sie das halt betrachtet. Und jetzt haben sich natürlich, und wie es immer bei Britney Spears ist, von jeder Seite hat sich jetzt jeder eingemischt. Ihr Ex-Ex-Mann, also Jason Alexander, hat jetzt noch irgendwie was gesagt, so von wegen, er hat halt jetzt Kevin Federline vorgeworfen, er würde das halt ausnutzen. Und ich warte eigentlich nur, ehrlich gesagt, aber der hat eine NDA unterschrieben, auf das Statement von ihrem letzten, von ihrem letzten Ehemann. Ja, ich weiß nicht. Also das Ganze liest sich für mich, ehrlich gesagt, tatsächlich so, als würde er ausnutzen wollen, dass er diese Beziehung mit ihr hatte, weil sie tatsächlich vielleicht auch einfach das Kindergeld eingestellt hat und irgendwo Kohle jetzt herbraucht. Ich frage mich ehrlich gesagt auch, was der arbeitet, aber egal. Und der bringt ja jetzt auch einfach Sachen nach
ist
oben.
Vater.
Schlammschlachtmäßig. Ja, also ich meine, oh, sie hat mit einer Frau geknutscht. Oh, sie war noch in Justin verliebt, bevor sie mich geheiratet hat. Ich meine, das sind ja alles so Art von Nachrichten. Die sind schon sehr Page Six, ja, also
Ja.
Naja, dann haben wir ein Pärchen, ein neues. Und zwar ist John Mayer wieder vergeben, der Sänger. Von dem haben wir jetzt auch schon länger nichts mehr gehört, was erstaunlich ist, weil John Mayer war mal eine ganze Zeit lang der Boyfriend von jedem. Der hat sich quasi durch ganz Hollywood geschlafen. Es war
jedem
also,
oder jeder?
Jeder. Soweit wir wissen, jeder. Auf jeden Fall, alle 2 Monate hatte der irgendwie eine andere große Celebrity-Freundin. Jetzt hat man eine ganze Zeit lang nichts mehr von ihm gehört. Ich frage mich auch, der hat auch eine Entziehung gemacht vor einigen Jahren und hat Drogen genommen, Alkoholiker auch und hat dann eine Entziehungskur gemacht und seitdem ist eigentlich relativ Ruhe. Und jetzt ist er wohl zusammen mit einer Influencerin, Cat Stickler, Sie ist 30 und er ist
47.
Genau, ach, das finde ich, nicht so schlimm, 17 Jahre, naja. Und auf jeden Fall soll er soll sie wohl angemacht haben und sie ist jetzt drauf eingegangen. Und sie hat auch irgendwo mal wohl gesagt im privaten Bekanntenkreis, dass es Spaß macht, dass es schön ist, aber dass sie dann nicht glaubt, dass da was Ernsteres draus wird. Und ganz ehrlich, why not? Sollen sie doch Freude haben. Have fun.
Genau.
Viel Spaß. Aber ich fand es zumindest interessant, weil, wie gesagt, aus der Phase, wo er wirklich mit allem und jedem geschlafen hat, wohl raus ist. Und vielleicht hing das ja auch ein bisschen damit zusammen, dass er teilweise eben auch ja unter Drogen stand und da halt viel Party gemacht hat. Hm. Weil er jetzt offensichtlich noch auf der nüchternen Seite unterwegs ist. Zumindest machte es den Eindruck, denn er hätte wohl auf dem Date mit ihr eine Cola Zero getrunken. Ich sag dir nur ganz ehrlich, Big Brother's watching you, du kannst ja gar nichts mehr machen. Stell dir mal vor, du gehst in ein Lokal, um mit jemandem auszugehen und dann gucken dir alle um die Schulter, was du isst, was du trinkst und so Sachen landen dann in so Zeitschriften. Das muss doch auch
und
irgendwie
krass
sein.
Und in so Podcasts.
Ja, eben.
In so Podcasts.
Aber die Zeitschriften sind schlimmer als wir. Wir haben noch eine gewisse Qualität. Also bitte. Ja, dann haben wir, das war eine News, die war einfach großartig. Und zwar, ein Mann hat eine lebensgroße, sie haben es mit Puppe immer übersetzt. Ich fand, Puppe war so ein komischer Begriff dafür. Eine lebensgroße Puppe von Henry Cavill, dem Superman, unter anderem Superman-Schauspieler.
Dem Witcher.
Genau, dem Witcher, genau. Und zwar also eine lebensgroße Puppe. Und ich hatte mehrere Fragen, als ich das gesehen habe. Also, pass auf, meine erste Anmerkung war, oh mein Gott, der sieht wirklich richtig echt aus. Also
das
ist so mit Silikon, auch der Hautton und also ich war wirklich
Behaarung.
Richtig krass beeindruckt. Ich dachte so, wow. Und das Krasse ist aber auch natürlich dadurch, dass die Superman-Filme gemacht hat, weiß man natürlich auch echt, wie der nackt aussieht, weil Superman, wird ja dann auch, wird entsprechend auch gezeigt. Ja, also das war das Erste. Mein zweiter Gedanke war, er ist anatomisch korrekt. Ist er überall anatomisch korrekt? Dann habe ich runtergescrollt und da gab es ein Bild von ihm. Da ist aber genau über seinen Penis ist so ein Superman-Zeichen drüber. Und da dachte ich, das hätte mich jetzt doch mal wirklich interessiert.
Ja, hab deswegen natürlich, ist da auch ein Superman-Zeichen.
Genau. Deswegen habe ich dann aber den Artikel gelesen. Leute, ich habe es für euch getan, damit ihr es nicht mehr müsst. Deswegen, ich sage euch jetzt also, ja,
er ist
überall anatomisch korrekt, auch wohl da. Aber er sei keine Sexpuppe, wie der Auftraggeber, der diese Puppe hat für sich individuell anfertigen lassen, gesagt hat. Er meinte, das ist also nicht gedacht als Sexpuppe und er hätte aber noch einige zusätzliche Silikonteile angebracht und bestellt. Was für mich so klingt, als ob er daraus eine Sexpuppe machen kann, also wenn er möchte. Ich vermute mal, dass man dann einfach wahrscheinlich den Penis abmacht und dann den Vibrator dran oder ich weiß es
keine
nicht.
Keine Ahnung.
Auf jeden Fall meinte er, es ist definitiv nicht als Sexpuppe gedacht und
nein.
Ja, pass auf, aber ich glaube tatsächlich, weil ich habe da noch geguckt, was kostet das? Das hätte mich jetzt auch noch interessiert, weil es ist ja eine individuelle Herstellung und die kostet zwischen $8,000 and $12,000.
Mhm.
Und ganz ehrlich, das finde ich relativ günstig. Ich hätte geschworen, es kostet mehr.
Also wenn sie da nur steht und man da sonst nichts mit machen kann, ist das schon ganz schön teuer, würde ich sagen.
Ja, die steht da halt nur, aber sie ist halt natürlich lebensecht und lebensecht nachgebildet, auch mit Silikon und Haut und so weiter. Also die sieht schon, das ist schon richtig krass. Wenn man da reinkommt, würde ich auch denken, die ist echt, ja. Und aber was er damit macht, und er hat nämlich gesagt, diese Puppe ist eigentlich gedacht als quasi so eine Art Einnahmequelle. Und zwar haben die einen Instagram-Account, wo sie mit der Puppe durch KI, die dann quasi zum Leben bringen und wo dann so verschiedene Situationen nachgespielt werden mit ihm halt als Figur. Also er macht Eier in der Küche oder sowas halt. Und ganz ehrlich, ich finde die Puppe alleine ja schon super creepy, aber diese AI-generierten Videos und Fotos mit dieser Puppe und ein extra Instagram-Account nur dafür und darüber dann Kohle zu verdienen. Oh mein fucking Gott. Wenn ich Henry Cavill wäre, ich würde nie mehr einen Nacktfilm machen. Ich meine, jetzt ist es zu spät, aber also, das ist ja echt sowas von super creepy.
Ich finde es lustig, dass Henry Cavill da überhaupt kein Einspruchsrecht hat. Der lebt ja noch und irgendwie ist das ja wirklich nach ihm nachgebaut. Total komisch, dass man sich den einfach kaufen und zu Hause hinstellen
kann. Ich weiß nicht, vielleicht hätte er das schon. Ich meine, in dem Fall wird ja nicht Henry Cavill oder ist es für Henry Cavill, den er da stehen hat oder ist es Superman? Also er kann auch sagen, er hat eine lebensechte Nachbildung von Superman in Auftrag gegeben. Ja, aber ich meine, vielleicht ist das die Grauzone. Also weil du gibst
ja... Ich meine, sein Insta-Account heißt My Cavill Companion. Das ist Henry Cavill.
Ja, also, dann weiß ich auch nicht. Ich weiß halt nicht, was für Verträge du unterschreibst, wo du gibst ja teilweise Bildrechte ab. Zumindest für bestimmte Filme und sowas.
Aber dein Persönlichkeitsrecht kannst du, glaube ich, gar nicht
abgeben. Deswegen, ich weiß nicht, was das da für eine Grauzone ist. Weil ich meine, es gibt ja alle möglichen Puppen da draußen, auch vor allen Dingen aber Sexdolls, also so Sexpuppen auch und so, die ja auch andere Celebrities nachbilden. Also, das gibt's ja schon. Also,
aber
vielleicht
gibt's
da irgendeine.
Normalerweise nicht so. Ich glaube, da kann man schon gegen vorgehen.
Vielleicht gibt's da irgendeine, ich wollte gerade sagen, vielleicht lohnt sich das nicht, weil am Ende das dann so viel kostet oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall $8,000 bis $12,000, wie gesagt, fand ich jetzt nicht so teuer. Und ich persönlich glaube ja, dass sie den Auftrag gegeben haben, eigentlich in erster Linie, um damit Kohle zu verdienen, über ihren Instagram-Account. Und dass er ab und zu mal eine kleine Nebenrolle als Sexpuppe hat. So schätze ich das ein. Weil ganz ehrlich, der reine Geiz würde mich schon dazu bringen, wenn ich wüsste, dass seine Nebenrolle als Sexdoll dazu führen würde, dass meine $8,000 bis $12,000 oder Dollar kaputt gehen, dann wäre ich schon allein des Geizes wegen nicht bereit, ihn als Sexdoll zu benutzen. Weißt du, was ich meine? Dann soll er sich da andere Dinge. Also außerdem hat er noch einen Mann, der soll dann mit ihm Dinge machen. Ja, ich weiß auch nicht. Also, es ist super creepy. Super, super, super creepy. Aber, wie gesagt, ich bin beeindruckt von der Puppe. Ich muss es dir ganz ehrlich sagen.
Die Puppe ist sehr beeindruckend. Auf jeden Fall.
Gut, gut. Ich fass es nicht. Aber die KI-Version dann von, die sieht dann irgendwie, da sieht man schon, dass die nicht so, also die sieht dann nicht mehr so richtig aus wie Henry Cavill, finde ich.
Die habe ich mir noch nicht angeguckt.
Ich fass es nicht, ey. Und irgendwie auch, er hat ja dann ein Video noch eingestellt, wo man so ein bisschen sehen kann, wie der auch entstanden ist und so. Und so wie ich das sehe, hat der keine Zehen. Also vielleicht sind die dann später erst noch gemacht worden. Weil so ohne Zehen fände ich ja dann auch ein bisschen so eine Ken-Optik. Heidenei, meine Güte. Ja, also das war eine Celebrity News, wo ich so dachte, wow, okay, creepy much.
Also ich warte darauf, dass dann die Meldung kommt, dass Henry Cavill
geklagt hat.
Wie er sich dazu verhält. Ja. So, geklagt hat oder vielleicht besucht er. Also Henry Cavill, der hat ja zu Hause seine handbemalten Warhammer-Figuren rumstehen. Der weiß ja.
Oh mein Gott!
Der kennt sich ja aus mit Fandom und so, ne? Also vielleicht fährt er auch vorbei und macht dann irgendwie Fotos mit dem und so und findet das lustig. Oder steht dann plötzlich in der Küche und kocht oder so.
Ja, aber ich meine, ich wollte gerade sagen, I know and appreciate how much work you put into this doll, because I know how many hours I had for painting my miniature figures, whatever. Oh mein Gott. Ja, also ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, also wenn ich schätze Henry Cavill so ein, dass er das einfach ignoriert nach dem Motto, wir geben dieser Nachricht nicht noch mehr News-Cycle-Möglichkeit. Aber ja, also das war echt.
Ich glaube, der hadert auch immer ein bisschen damit, dass er jetzt, also neben dem Nerd und dem Schauspieler, einfach auch ein wahnsinniges Sexsymbol geworden ist.
Ja.
Ja. Das hat er, glaube ich, noch nicht so wahrhaben.
Das ist die eine kuriose News diese Woche. Die andere kuriose News diese Woche war, wo ich gedacht habe: What the fuck?
Auch mit echten Haaren.
Kim Kardashian hat ja eine sehr, sehr erfolgreiche laufende, ja, wie sagt man, so eine Spandex- und Unterwäscheline, genau, Skims genannt und auch Leggings und sowas. Und da hat sie jetzt einen String auf den Markt gebracht mit Schamhaaren. Ein String, der vorne, wo sonst der Stoff ist, Schamhaare hat. Und zwar in allen möglichen Farben und Texturen. Also mit Locken, ohne Locken etc. Bisschen krauser, bisschen glatter. Und ich habe das gelesen und meine erste Frage war, warum? Also wozu braucht man das? Ich verstehe das nicht. Es ist wahrscheinlich so.
Das ist, damit man auch bekleidet am Strand und am Pool aussehen kann, als wäre man nackt. Vielleicht ist das auch ein Statement, die Schambehaarung wieder reinzubringen.
Soweit habe ich gar nicht gedacht, weil ich hatte nämlich gedacht, gerade auch in USA ist es ja eigentlich normal, dass die meisten Frauen entweder gar keine Schambehaarung mehr haben, weil die das alles wachsen lassen, oder aber so ein Brazilian, wo du nur so einen Streifen hast. Das ist also gerade in USA ist das ein Riesending. Ganz, ganz viele Frauen machen das da. Das ist also wirklich fast schon normal. Das ist in Deutschland, glaube ich, ist es weniger der Fall. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass vielleicht die Frauen, die alle wirklich komplett ganz gewächst sind, dass die dann einfach sich so einen String holen, um vielleicht irgendwie, keine Ahnung, also dann irgendwie so zu so tun, als hätten sie Schamhaar. Ich weiß ja nicht, in welcher Situation man es dann gebrauchen kann, aber ich
ja,
weiß
so habe ich
nicht.
Das auch erst gedacht. Genau.
Ja, aber das sieht ja dann irgendwie keiner, außer vielleicht den Partner. Und dann hast du ja aber einen String an, dann kannst du ja keinen richtigen Sex, obwohl es geht schon, weil du hast ja einen String an, der ist ja nicht so viel Stoff, aber also irgendwie, ja. Also ich hab so gedacht, so das waren so meine Gedanken, aber du hast recht, man könnte das natürlich auch als Statement einfach so tragen und dann denkt man, man ist nackt und man ist gar nicht nackt, sondern, Ich fand die Werbung, ehrlich gesagt, also die Werbung war super politisch unkorrekt, aber ich fand sie lustig. Und zwar hat die so eine 60er-Jahre-Spielshow nachgemacht mit dem Titel Match the Drapes, the Carpet. Und ich kannte das gar nicht bis letztes Jahr, aber das ist halt eben so ein Ausspruch. Also ob die Gardinen dem Teppich entsprechen, genau. Ob die denn zum Teppich passen. Und mir war das nicht klar, was damit gemeint war, aber damit ist halt gemeint, ob die Haare auf dem Kopf zu den Haaren unten auch passen. Also ob die quasi gleich aussehen. Gleiche Farbe, gleiche Textur etc. Und ich so, what the fuck? Naja, und es ist komplett ausverkauft. Die hat es auf den Markt geschmissen und es war innerhalb von, ich weiß nicht, 2-3 Stunden war das komplett alles ausverkauft, durch die Bank weg. Und ich sehe es ja mehr so als so ein, vielleicht so ein Halloween-Gag-Statement oder so, weißt du? Aber also ja. Und aber die Fans, die da drunter kommentiert haben, die verstehen auch nicht richtig, wofür sie es benutzen sollen. Irgendwer hat geschrieben, es ist die absolute Krönung von, ich habe zu viel Geld. Weil jetzt muss man sich auch noch quasi sowas kaufen, sozusagen. Also ja, ich weiß nicht. Also ich habe das nur gesehen, habe in den Kopf geschüttelt. Ich war aber beeindruckt, weil ich habe dann das Werbevideo gesehen, wie viele verschiedene Farben und Texturen sie hatte. Da dachte ich auch so, oh, okay, wow. Naja, also auch das zwischen Abschreckung und Beeindruckung hin und her. Dann haben wir eine Hochzeit und zwar Tom Green, der amerikanische Komiker, hat geheiratet. Und das Krasse ist, dass ich das Bild von ihm gesehen habe und ich habe ihn nicht wiedererkannt. Und ich habe dann nämlich das Bild gesehen, das man sonst von ihm in den Medien halt kennt. Das Bild, das man sonst von ihm hat, da ist er so ganz, ganz jung in so einem Anzug mit den schwarzen Haaren und so. Und mittlerweile ist er halt ordentlich gealtert. Er färbt die Haare nicht mehr, das heißt, die Haare sind mittlerweile grau. Und er hat sich einen Bart wachsen lassen. Der sieht ungefähr 100.000 Jahre älter aus. Und ich habe das gesehen, ich hab ihn nicht erkannt. Selbst als ich dann die Bilder gesehen habe, Seite bei Seite, habe ich ihn nicht erkannt. Ich dachte so, wow, krass. Also Tom Green hat geheiratet.
Mhm.
Und zwar Amanda. Sie sind super, super, super glücklich. Es war ein ganz toller Tag, voll mit Liebe und Lachen und Feiern und überhaupt ganz super mit Freunden und Familie in kleinem Kreise. Und er hat ein paar Fotos eingestellt, wo man eben die beiden zusammen sieht. Er trägt ganz normalen Anzug, aber tatsächlich dunkelgrau oder so ein bisschen dunkelgrau, schakolig, ja.
Warmes Grau.
Also es sieht fast schon, also es changiert so ein bisschen zwischen Grau und Braun, ja.
Genau.
Also finde ich nicht schlecht. Mit einem weißen Hemd und einer braunen Krawatte. Und sie trägt ein weißes Hochzeitskleid. Ja, auch eigentlich sehr klassisch, oder? Also so ein bisschen.
Trägerkleidchen.
Genau, also normaler Bodice und dann Spaghetti-Träger mit einer Schleier, der aber nur bis unterm Po geht, also nur so halblang. Und das Kleid hat einen ausgestellten Rock und das ist so ein bisschen Tissue-Muster-mäßig. Also so ein bisschen wie so.
Ach so, dass es ein bisschen aussieht wie Taschentücher.
Genau, so Taschentücherlagen, genau, so ein bisschen. Ja, also ich meine, sie sieht halt ganz süß aus, aber beide doch sehr klassisch unterwegs.
Ja.
Ja, oder?
Und haben irgendwie auf einem Pferdehof gefeiert, habe ich den Eindruck.
Oder zumindest irgendwo auf dem Land oder so, ja. Ich gucke gerade, ist mir noch irgendwie, aber eigentlich ja, und da trägt sie Perlen. Perlen soll man ja eigentlich nicht tragen, weil Perlen heißen ja eigentlich Trauer.
Ist das so?
Ja. Also ich habe gehört, soweit ich weiß, symbolisieren Perlen am Hochzeitstag Tränen.
Ich finde die Perlen auch sehr komisch zu den Trägern, muss ich sagen.
Okay.
Passt irgendwie nicht so.
Ja, aber ist schon sehr klassisch. Ja, sie haben irgendwo auf einem Hof geheiratet, du hast schon recht. Und es gibt ein Foto, das finde ich eigentlich sehr schön. Da stehen sie so auf dem Weg und hinter ihnen ist eine Allee von herbstlich eingefärbten Bäumen in Orange und Gelb und so. Und das ist schon alles, also ist schon sehr herbstlich. Finde ich sehr schön. Ja, also das habe ich ja mit reingebracht, wie gesagt, in erster Linie wegen dem Outfit. Und ich glaube, wir können uns einigen mit, ist klassisch, aber nichts Besonderes, oder?
Ja, genau.
Und dann haben wir am Ende noch ein Baby, und zwar Scott Heuing, der Leadsänger, Hauptsänger von Pentatonix. Pentatonix, vielleicht die bekannteste A Cappella-Gruppe.
A Cappella-Band?
Ja, vor allen Dingen in den USA, die liebe ich ja sehr, sehr, sehr. Und Scott Heuing, der Mann hat so eine tolle Stimme.
Hat er auch, aber ich finde es ein bisschen unverschämt, bei einer A Cappella-Gruppe zu sagen, ihr seid der Leadsänger.
Ja, aber es ist aber leider so. Du hast schon recht, diese ganze Gruppe wäre ohne einander, wären die nichts, aber er hat oft die Hauptparts. Aber auf jeden Fall, ich liebe den sehr und ich finde, der hat so eine tolle Stimme. Und ganz ehrlich, immer so diese Statements mit, er singt und ich lasse die Unterwäsche fallen, wo ich immer gelacht habe, früher gesagt habe, ja, ja.
Das waren auch die, wo er auf seiner eigenen Hochzeit gesungen hat für seinen Mann,
genau.
Oder?
Genau, genau.
Die sind ja sehr nah am Kitsch gebaut, die beiden.
Absolut, die sind super kitschig. Das ist so krass.
Das sind so Triple-A-Gays.
Ja, aber ehrlich. Aber das Lustige ist,
so ein bisschen das Messer in der Tasche aufgeht, muss ich sagen.
Aber das Lustige ist ja, was heißt denn das Messer in der Tasche aufgehen? Also mehr im Sinne von schlecht, oder?
Ja, genau. Also ich bin, genau. Das war jetzt keine Umschreibung.
Okay, ich musste doch mal nachfragen.
Das macht mich aggressiv, will ich sagen, wenn jemand so demonstrativ happy, heteronormativ und glücklich und reich ist. Das ist nicht auszuhalten.
Das Lustige aber ist, dass der, finde ich, der wirkt gar nicht auf. Also es gibt ja manchmal auch Homosexuelle, die sehr flamboyant und so over the top und so, weißt du, so wirkt der nicht. Also der wirkt schon,
Und nee, das passt aber da sogar noch mit rein in das,
was
bei mir
Aggressionen
auslöst.
Ja, eben so dieses Heteronormative, genau, du hast schon recht, genau. Ja. Aber mittlerweile, finde ich, hat sich das ein bisschen auch gelöst, seitdem er halt auch, er hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er schwul ist, aber es wurde lange auch nicht breitgetreten. Ich nehme an, auch weil die Plattenfirma wahrscheinlich gesagt hat und so, das wollen sie nicht. Und als dann aber klar war die Fans nehmen ihn da ohne Probleme wirklich an und so, seitdem lebt er auch viel öffentlich seine total verkitschte Romantikseite aus. Und deswegen so. Ja, er hat ja dann seinen Partner geheiratet und jetzt sind die beiden seit einiger Zeit schon zusammen und jetzt erwarten sie ein erstes Baby. Also sie haben wohl eine Surrogate, eine
Leihmutter.
Und die ist jetzt schwanger und jetzt warten sie quasi auf das erste gemeinsame Kind. Und natürlich, die machen halt alles medienwirksam. Ich meine, das kennen sie von Pentatonix. Pentatonix hat mit einer der besten Social-Media-PR-Kommunikationen mit den Fans und überhaupt. Und ich glaube, das ist einfach mittlerweile normal auch für diese Generation, dass die halt alles wirklich auf Video aufnehmen im Notfall. So nach dem Motto, und wenn wir es nicht brauchen, können wir es immer noch löschen, weißt du? Und jetzt haben sie auf jeden Fall das Video mitlaufen lassen, als sie eine Info bekommen haben. Sie haben dann die E-Mail aufgemacht und haben gesehen, oh mein Gott, Bestätigung, wir sind schwanger. Und dann eben, ja, waren sie ganz glücklich und haben sich gedrückt und geweint. Und haben dann als Info drüber geschrieben, das war der Moment, in dem wir herausgefunden haben, dass wir Väter werden. Und dann natürlich noch als Kommentar rechts neben dem Bild, wir kriegen ein Baby, Ausrufezeichen. Ja, und so. Also du hast schon recht, es ist schon alles sehr medienwirksam. Aber ich mag Scott Hoy und deswegen ist es für mich okay. Ja.
Dann bist du ja bestimmt auch so super über den Mond, wie man so schön sagt, dass er bei Dancing with the Stars dabei ist.
Ja, ich habe mich sehr gefreut. Ich bin aber bisher ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, weil ich mir mehr erwartet habe. Aber ich meine, der Mann ist ein Sänger und kein Tänzer. Er tanzt gut tatsächlich, also er ist immer im soliden Mittelfeld. Ich hatte mir tatsächlich mehr erwartet. Aber diesmal muss ich tatsächlich sagen, in dieser Staffel sind absolut tolle Leute dabei. Also das Niveau ist so hoch.
Ich habe gelesen, dass er auf seinen eigenen Song, den er mal geschrieben hat in seinem Soloalbum, darüber, wie er seinen Mann kennengelernt, dass er da auf das Stück dann auch noch seine Foxtrot-Choreografie gemacht hat.
Ja, pass auf, wir haben, es gibt immer eine Show bei Dancing with the Stars, das ist immer eine der schlimmsten. Ich
meinen Mund übergeben.
Nein, das ist immer das liegt aber an Dancing with the Stars, weil Dancing with the Stars hat immer eine Show, das nennt sich Magic Moments. Und,
Gott, ja.
Und,
okay.
Und in dieser Show musst du dann einen Tanz machen, in dem
der
du.
Mit deinem Leben zu tun.
Ja, und in 90% der Fälle wird er auch irgendwem gewidmet. Und er hat dann halt den Tanz seinem Mann gewidmet und deswegen war da alles sozusagen auch darauf ausgelegt. Es waren auch zum Beispiel Tänze dabei, da war eine dabei, das war sehr süß. Der hat das seinen Töchtern gewidmet, da durfte seine Tochter dann mal mit auf die Tanzfläche in so einem rosa Balletttütü-Ding. Und ich so, oh mein Gott, die war, ich weiß nicht, 6 oder so, wo ich auch gedacht, ich schmelze. Und zum Beispiel auch der Bruder von Zac Efron, weißt du, wir haben doch über die Efron-Brüder gesprochen, wo der Zac Efron, der Schauspieler und Sänger, war doch mit seinem Bruder irgendwie Fanny Fischen oder sowas. Dann sitzt du dich noch. Ja, und der Bruder, dessen Namen ich vergessen habe, der ist jetzt auch bei Dancing with the Stars und der hat jetzt, der hat seinen Tanz seiner Familie gewidmet und der Bruder konnte nicht da sein, aber sie haben zu dem Song vom Bruder, also von Zac, getanzt und zwar er Und die ersten 10 Sekunden oder so waren zusammen mit seiner kleinen Schwester. Und dann hat seine kleine Schwester mit ihm zusammengetanzt. Und seine kleine Schwester ist aber, ich weiß nicht, 7 oder so. Also die ist wirklich klein. Also ich nehme an, es wird wahrscheinlich die zweite Ehe des Vaters oder so sein oder der Mutter. Auf jeden Fall haben die dann zusammengetanzt zum Song vom Bruder. Und aber der Bruder konnte nicht kommen, weil er gerade auf Tournee ist. Und das war auch so ein, oh mein Gott. Also die Amis sind halt einfach so super kitschig. Deswegen, ich finde, das kann man Scott noch nicht mal vorwerfen, weil die waren alle so schlimm, diese Tänze. Aber ja, das wird dann natürlich alles maximal ausgenutzt. Der eigene Song
sehe gerade
auf den Bilder eigenen Mann.
Dylan Efron.
Dylan Efron, ja genau. Danke. Ja, das war auch, glaube ich, die Show, wo Hilaria Baldwin rausgeflogen ist. die Frau von Alec Baldwin, der vorhin ja den Autounfall hatte. Also hier schließt sich wieder ein Kreis.
Oh, die hatte so einen schönen Tänzer, ne? So, wir gleiten aber ab.
Ja. Gut, also das war's für heute. Und also wir hatten ein bisschen seltsame,
kuriose News.
Ja, Schamhaarstrings und lebensgroße Henry Cavill Puppen. Wir hatten aber auch ein bisschen Enthüllungsautobiografie und seltsame Kreditkartenabrechnungen und Diane Keaton. Und also wir hatten alles. Das war doch eine schön gemischte Sendung.
Ja, das war's.
Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao.
Bis dahin, tschüss.